Willkommen zurück zur 46. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über die paranoide Persönlichkeitsstörung sprechen. Wie einige von euch sicher schon mitbekommen haben, habe ich ja in der 44. Folge generell über Persönlichkeitsstörungen gesprochen und erklärt, was das eigentlich bedeutet und welche Formen von Persönlichkeitsstörungen es gibt. Außerdem habe ich euch auch gefragt, über welche Persönlichkeitsstörung ihr noch eine Extra-Folge hören möchtet. Und dabei wurde unter anderem die paranoide Persönlichkeitsstörung gewünscht. Und genau deshalb möchte ich mich dieser Störung heute näher widmen. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz meinen Unterstützern bei Patreon danken. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und Beteiligung auf patreon.com/innenleben, die mich auch an anstrengenden Tagen dazu motiviert, diesen Podcast weiterzumachen. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch gerne auch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Folge. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Heute möchte ich die Folge mit einem kleinen Blick zurück starten, ausnahmsweise mal. In der Folge zum Thema Schizophrenie, das war meines Wissens Folge 42, ist also noch gar nicht so lange her, da bin ich zum Teil auch auf paranoide Gedanken eingegangen. Und zwar, weil es mehrere Schizophrenieformen gibt und eine davon ist eben die paranoide Schizophrenie. Betroffene dieser Form von Schizophrenie leiden unter anderem an paranoiden Wahnvorstellungen. Das heißt, sie nehmen Dinge wahr, die andere Menschen nicht wahrnehmen und interpretieren dann diese Wahrnehmungen so, dass sie das Gefühl haben, verfolgt oder abgehört zu werden. Sie sind ihrer Umwelt gegenüber sehr misstrauisch eingestellt und erwarten häufig nichts Gutes. Was hat das Ganze aber jetzt mit der paranoiden Persönlichkeitsstörung zu tun und wo sind da genau die Unterschiede? Weil paranoid ist ja in beiden Namen drin enthalten. Einfach gesagt sind die Wahnvorstellungen der große Unterschied, also die psychotischen Symptome. Die sind nämlich bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung nicht vorhanden. Vielmehr geht es hier darum, ja, um das Thema Misstrauen, kann man einfach sagen. Das bedeutet, die Betroffenen der paranoiden Persönlichkeitsstörung sind vor allem ihrem Umfeld und auch anderen Menschen gegenüber sehr misstrauisch und vorsichtig und neigen dazu, das Verhalten der anderen ihnen gegenüber negativ zu interpretieren. Außerdem sind Betroffene häufig sehr empfindlich, wenn es um Zurückweisungen oder Kränkungen oder Kritik geht und sie neigen dazu, selbst erlebte Ereignisse zu verdrehen. Wenn sich zum Beispiel jemand ihnen gegenüber neutral oder vielleicht sogar freundlich verhält, kann es sein, dass die Betroffenen das ganz anders interpretieren und ja, ihnen sogar unfreundliches Verhalten oder andere Dinge unterstellen. Für diese Vorwürfe und Unterstellungen gibt es aber von außen betrachtet gar keinen Grund. Betroffene warten schon regelrecht darauf, auf irgendeine Art und Weise von anderen Menschen enttäuscht, angegriffen oder verletzt zu werden. Auf Kritik reagieren sie sehr heftig und in Konfliktsituationen kann es auch mal so richtig heiß hergehen. Sie gehen quasi zum Gegenangriff über, sobald sie sich schlecht behandelt fühlen oder das Gefühl haben, sich verteidigen zu müssen. Dass das dann vor allem im zwischenmenschlichen Bereich zu Problemen führt, ist, glaube ich, ziemlich leicht nachvollziehbar. Andere Menschen werden als Lügner hingestellt, Ehe- oder Sexualpartner oder Partnerinnen wird Untreue vorgeworfen und immer wieder werden die eigenen Rechte in den Vordergrund gerückt und es wird darauf bestanden. Betroffene gelten deshalb als sehr streitsüchtig und neigen außerdem zu einem überhöhten Selbstwertgefühl und einer sehr starken Selbstbezogenheit. In der ICD-10, dem Klassifikationssystem, nach dem hier in Deutschland Diagnosen gestellt werden, fallen unter die Diagnose paranoide Persönlichkeitsstörung außerdem noch andere Formen der Persönlichkeitsstörung, nämlich die expansiv-paranoide, die fanatische, die querulatorische und die sensitiv-paranoide. Und ich denke, diese Begrifflichkeiten zeigen nochmal ein bisschen deutlicher, was eben alles zu dieser Erkrankung mit dazugehören kann und in welche Richtungen es da geht. Was vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingt, ist, dass Betroffene keineswegs irgendwie dumm oder begriffsstutzig sind. Ganz im Gegenteil. Oft haben sie einen sehr scharfen Verstand und können Situationen sogar sehr gut analysieren. Das Problem ist eben eher die Art und Weise, wie die wahrgenommenen Eindrücke von ihnen gedeutet und eingeordnet werden. Sie suchen geradezu nach verborgenen Bedeutungen in den Bemerkungen und Handlungen anderer Menschen, um ihren eigenen Verdacht belegen zu können, dass andere Personen ihnen eben ja irgendwie was Böses wollen. Und selbst wenn man Betroffenen einfach helfen möchte, wird sogar das negativ gedeutet, also selbst wenn es nett gemeint ist und unterstützend gemeint ist, zum Beispiel, dass dann die Betroffenen denken, ja, wieso willst du mir helfen? Denkst du etwa, ich kann meine Aufgabe oder mein Leben nicht alleine bewältigen? Was soll das? Also auch da fühlen sich die Betroffenen schnell irgendwie angegriffen und interpretieren eben selbst sowas Positives wie Hilfestellungen als ja etwas Negatives. Und dieses ständige Misstrauen bringt natürlich noch mit sich, dass Betroffene oft das Gefühl haben, selber sehr selbstständig zu sein und sich selbst gut unter Kontrolle zu haben, weil, naja, sie können ja irgendwie aus ihrer Sicht nur sich selbst vertrauen und bei anderen muss man immer sehr vorsichtig sein. Also sind sie sehr bei sich und haben eben auch das Gefühl, ja, nur mir selber kann ich vertrauen und ich habe mich unter Kontrolle. Um die Diagnose paranoide Persönlichkeitsstörung stellen zu können, müssen natürlich erstmal verschiedene Symptome vorliegen. Wichtig ist außerdem, dass die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung überhaupt erfüllt werden. Das heißt, die im Zusammenhang mit der Erkrankung bestehenden Verhaltensweisen und Gefühlsmuster und Probleme sind eben schon seit der Kindheit, Jugend oder mindestens dem frühen Erwachsenenalter da und bestehen auch seitdem weiter an. Außerdem sollte keine Hirnschädigung oder eine andere Erkrankung vorliegen, die das Verhalten und Erleben der Betroffenen eben auch erklären könnte. Und es gibt persönliche und soziale Beeinträchtigungen, das heißt, ein Leidensdruck ist vorhanden. Das sind quasi so die Grundvoraussetzungen, damit man überhaupt erst weiterschaut bei der Diagnosestellung. Im DSM-5, einem Diagnosesystem für psychische Erkrankungen, wird beschrieben, dass für die Diagnose vor allem ein tiefgreifendes Misstrauen und Argwohn gegenüber anderen Menschen bestehen muss. Außerdem müssen mindestens 4 der folgenden Kriterien erfüllt werden. Die Betroffenen verdächtigen andere ohne Grund, von ihnen ausgenutzt, geschädigt oder getäuscht zu werden. Sie sind stark eingenommen von ungerechtfertigten Zweifeln an der Loyalität und Vertrauenswürdigkeit von Freunden oder Partnern. Sie vertrauen sich nur zögernd, wenn überhaupt, anderen Menschen an, aus ungerechtfertigter Angst, die Informationen könnten in böswilliger Weise gegen sie verwendet werden. Sie sehen in harmlosen Bemerkungen oder Vorkommnissen eine versteckte, abwertende oder bedrohliche Bedeutung. Sie sind lange nachtragend, das heißt, sie verzeihen vermeintliche Kränkungen, Verletzungen oder Herabsetzungen nicht. Sie nehmen Angriffe auf die eigene Person oder das Ansehen wahr, die anderen nicht so vorkommen und reagieren schnell und zornig oder starten einen Gegenangriff. Und sie verdächtigen wiederholt ohne jede Berechtigung den Ehe- oder Sexualpartner der Untreue. Übrigens kann es auch sein, dass betroffene Menschen nach dem ersten Auftreten einer Schizophrenie auch zusätzlich eine paranoide Persönlichkeitsstörung entwickeln. Das muss aber eben nicht so sein. Wenn die paranoide Persönlichkeitsstörung vor dem Auftreten einer Schizophrenie auftaucht, wird das in der Diagnose dann als prämorbid bezeichnet. Das bedeutet aber nicht, dass jeder, der eine paranoide Persönlichkeitsstörung hat, auch irgendwie an einer Schizophrenie leiden muss. Ihr wisst ja, an dieser Stelle sage ich es immer wieder, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Bei jedem Betroffenen ist es halt anders. Jeder hat eine andere Krankengeschichte. Bei jedem ist der Verlauf auch irgendwie ein bisschen anders. Und so kommt es eben dazu, dass man vielleicht im Laufe der Zeit verschiedene Diagnosen bekommt und auch eben zum Teil manchmal mehrere gleichzeitig. Das muss aber nicht so sein. Es gibt durchaus auch Menschen, die nur diese eine Diagnose der paranoiden Persönlichkeitsstörung haben. was ich natürlich auch an dieser Stelle immer mal wieder erwähne, ist natürlich, dass es bei sehr vielen psychischen Erkrankungen so ist, dass eben gleichzeitig mehrere auftreten. Und so ist es eben auch bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung, dass die Tendenz auch in die Richtung geht, dass die Betroffenen häufig noch mehrere andere Störungen haben. In dem Fall sind das meistens Denkstörungen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Störungen, die mit Alkoholkonsum verbunden sind oder eben zusätzlich noch eine weitere Persönlichkeitsstörung. Also man kann auch mehrere Persönlichkeitsstörungen haben. Aber wie gesagt, Menschen in Schubladen zu stecken, macht wenig Sinn. Jeder Mensch und jede Erkrankung ist sehr individuell und meistens ist es ein großes Puzzle, das aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Genauso gibt es natürlich auch wieder eine Art Puzzle, was die Entstehung dieser Krankheit angeht. Wie bei allen psychischen Erkrankungen wird natürlich, wenn es um die Entstehung der Erkrankung geht, auch hier wieder ein ungünstiges Zusammenspiel von biologischen, psychischen und umweltbezogenen Faktoren angenommen. Bei einigen Studien wurde außerdem deutlich, dass es eine genetisch bedingte Neigung zu Misstrauen zu geben scheint bei Patienten mit der paranoiden Persönlichkeitsstörung. Außerdem wird vermutet, dass traumatische Erfahrungen in der Kindheit, wie zum Beispiel Misshandlungen oder Vernachlässigungen, eine große Rolle bei der Entstehung spielen. Aus psychoanalytischer Sicht haben die Betroffenen in ihrer Kindheit vor allem Zurückweisungen und Liebesmangel erlebt und hatten häufig auch sehr fordernde Eltern. Dadurch haben sie eine starke Wut und Feindseligkeit entwickelt, die im Laufe des Heranwachsens dann eben auch auf andere Menschen übertragen wird. Aber wie gesagt, das sind alles nur Theorien. Es ist in der Realität meistens einfach super individuell, was da alles ungünstig zusammenkommen muss, damit man, ja, diese Störung bekommt. Die bisherigen Studien in diesem Bereich zeigen übrigens, dass etwa 0,5 bis 2,5% der Bevölkerung von einer paranoiden Persönlichkeitsstörung betroffen sind und dass es darunter wahrscheinlich mehr Männer als Frauen gibt. Dadurch, dass die Betroffenen sehr misstrauisch sind, fällt es ihnen natürlich sehr schwer, sich anderen Menschen anzuvertrauen. Und das führt natürlich dazu, dass es nicht nur schwer ist, enge Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, sondern eben auch, sich professionellen Menschen anzuvertrauen, die ihnen weiterhelfen können. Es ist also nicht nur schwierig für sie, sich überhaupt in Behandlung zu begeben, sondern eben auch bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin offen über sich und die eigenen Probleme zu sprechen. Schließlich befürchten sie eben, dass alles, was sie sagen, gegen sie verwendet wird. Das macht eine Therapie natürlich nicht gerade einfach, es ist aber natürlich trotzdem möglich, sich behandeln zu lassen. Betroffene haben wieder mal die Qual der Wahl bei den Behandlungsmöglichkeiten. Sie können zwischen psychoanalytischen, tiefenpsychologischen und verhaltenstherapeutischen Ansätzen wählen. Meistens wird eine kognitive Verhaltenstherapie empfohlen, aber wie gesagt, man kann auch eine andere wählen, wenn man das möchte. Das Ziel der Therapie ist es, langsam Vertrauen aufzubauen und den Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen zu fördern. Das Problem ist und bleibt aber natürlich, dass sich Betroffene von sich aus eher selten in eine Therapie begeben. Sie werden eher von anderen zur Therapie geschickt und ja, sind dann natürlich meistens nicht besonders motiviert und bleiben auch sehr misstrauisch. Um diese Probleme zu lösen, steht natürlich erst einmal der Beziehungsaufbau zu den Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Außerdem wird sehr viel Wert darauf gelegt, die Therapie transparent zu gestalten, was ich übrigens generell immer gut finde, damit die Betroffenen nachvollziehen können, was bei der Therapie genau gemacht wird, in welchen Schritten man vorangeht und wozu das Ganze überhaupt gut sein soll. Natürlich ist es trotzdem nicht einfach, mit den Betroffenen therapeutisch zu arbeiten, weil sie häufig auch sehr rechthaberisch sind und die Probleme eher im Außen sehen, statt bei sich selbst. In diesem Fall macht es Sinn, den Patientinnen und Patienten klarzumachen, warum sie überhaupt bei der Therapie sind. Meistens bestehen ja gerade im sozialen Bereich oder in der eigenen Beziehung, in der Liebesbeziehung, in der Ehe, was auch immer, ja, Probleme und Schwierigkeiten, die ganz konkret gelöst werden sollen. Der Fokus wird in solchen Fällen also eher auf Lösungsmöglichkeiten gelegt und nicht so sehr auf das große Ganze. Bei der psychoanalytischen oder tiefenpsychologisch orientierten Therapie geht es meistens darum, die verborgenen Wünsche der Betroffenen herauszufinden. Meistens sehen die sich nämlich eigentlich nach guten Beziehungen, die natürlich durch das defensive Verhalten schwer zu erreichen sind. Gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin werden aber Möglichkeiten gesucht, wie die eigenen Wünsche eben doch befriedigt werden können. Außerdem geht es natürlich auch darum, mit der Zeit ein vertrauensvolles Verhältnis innerhalb der Therapie aufzubauen, damit sich die Betroffenen öffnen und mehr über die eigenen Schwierigkeiten und Gefühle sprechen können. Auch diese Gefühle und Verhaltensweisen können dann eben gemeinsam bearbeitet und besprochen werden. Bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht man davon aus, dass hinter dem misstrauischen Verhalten der Betroffenen Ängste stecken. Um dieses Problem anzugehen, wird deshalb häufig versucht, den Betroffenen Sicherheit zu vermitteln und daran zu arbeiten, dass sie Kontrolle über ihre Ängste haben. Eine wichtige Strategie, um genau das zu erreichen, ist es, die Selbstsicherheit zu erhöhen. Außerdem geht es bei dieser Therapieform darum, die Absichten und das Verhalten anderer Menschen realistischer einschätzen zu können. Zusätzlich dazu werden auch ungünstige Denkmuster und Wertvorstellungen und vor allem auch deren Auswirkungen immer mehr erkannt. Durch das Erlernen von alternativen Denk- und Verhaltensweisen wird es dann immer besser möglich, gesunde Beziehungen zu führen. Zusätzlich zu diesen verschiedenen Therapieverfahren gibt es noch die sogenannte interpersonelle Therapie nach Sullivan, die eben bei diesem Krankheitsbild auch immer wieder angewendet wird. Hierbei werden Elemente aus tiefen psychologischen und verhaltenstherapeutischen Ansätzen miteinander kombiniert. Der Therapeut oder die Therapeutin erkennt an, dass die paranoiden Gedanken der Betroffenen oft auch einen wahren Kern haben können. Das misstrauische Verhalten wird als Selbstschutz gesehen und in der Therapie wird dann versucht, an ganz konkreten Beispielen zu schauen, wo genau die Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich bestehen. Anschließend suchen der Therapeut oder die Therapeutin gemeinsam mit der betroffenen Person nach Lösungsmöglichkeiten, die in den meisten Fällen dann neue Verhaltensweisen eben sind. Zusätzlich dazu lernen die Betroffenen bei dieser Therapie auch, wie sie besser mit Stress- und Konfliktsituationen im Alltag umgehen können, um ihre eigenen Bedürfnisse besser erfüllen zu können. Zusätzlich zu den verschiedenen Therapieformen wird häufig noch ein sogenanntes soziales Kompetenztraining empfohlen, bei dem die Betroffenen lernen und auch an konkreten Beispielen üben, wie sie sich in sozialen Situationen besser verhalten können. Wie bei allen anderen Persönlichkeitsstörungen auch, gibt es leider keine speziellen Medikamente, die eingesetzt werden können. Also es gibt kein Medikament generell für Persönlichkeitsstörungen und es gibt auch für jede einzelne Persönlichkeitsstörung kein eigenes spezielles Medikament. Also ist es auch bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung eher so, dass keine Medikamente eingesetzt werden, es sei denn, es liegen eben zusätzlich noch andere Erkrankungen oder Beschwerden oder Problematiken vor, die man eben behandeln kann. Bei Ängsten oder Depressionen zum Beispiel gibt es ja eine ganze Menge von Medikamenten, die speziell genau dafür geeignet sind. Und dann kommen die natürlich zum Einsatz, wenn man solche Nebendiagnosen hat oder das Gefühl hat, dass irgendwelche starken Ängste jemanden sehr stark beeinflussen und auch negativen Einfluss natürlich auf die paranoide Persönlichkeitsstörung haben, dann kann man natürlich überlegen, ob man solche Medikamente gezielt dafür einsetzt. Hier und da wird auch immer mal wieder versucht, durch den Einsatz von bestimmten Psychopharmaka das verzerrte Denken oder auch die Aggressivität von Betroffenen zu beeinflussen. Aber in diesem Bereich gibt es noch nicht wirklich genug Forschungsergebnisse. Deswegen sind das eher so vorsichtige Versuche. Manche Ärzte, die sich daran versuchen, aber in den meisten Fällen ist das eher nicht der Fall. Was ich ja in der Folge zum Thema Schizophrenie schon angesprochen hatte, damals, so lange ist es noch gar nicht her, ist, dass es ja ein großes Problem gibt mit der fehlenden Krankheitseinsicht oder dass eben in dieser fehlenden Krankheitseinsicht ein großes Problem gesehen wird. Eben darin, dass die Betroffenen sich selbst nicht als krank empfinden und sich dann eher nicht behandeln lassen wollen oder eben gar nicht auf die Idee kommen, eine Therapie zu machen. Und zwar selbst dann, wenn sie selbst oder vielleicht auch ihr Umfeld sehr unter der Erkrankung leiden. Die Betroffenen haben eben oft das Gefühl, die anderen sind schuld oder es liegt nicht an mir und fühlen sich selber nicht krank. Ich habe mich ja damals dann dazu entschieden, eine kleine Extra-Folge zu diesem Thema auf Patreon zur Verfügung zu stellen, in der ich mich dann eben genauer mit diesem Thema der fehlenden Krankheitseinsicht auseinandergesetzt habe. Ich war mir nicht so ganz sicher, wie wichtig oder interessant das Thema für euch ist. Deswegen habe ich da erstmal so eine kleine Folge einfach mal zusammengestellt. Wenn ihr euch die anhören wollt, dann schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Die ist natürlich nach wie vor noch da. Und als ich darüber nachgedacht habe und auch diese Folge aufgenommen habe, kam bei mir auch so ein bisschen das Thema auf, dass die Experten, also die behandelnden Personen, also Psychiaterinnen, Therapeuten und Ärztinnen, oft eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wie man mit betroffenen Menschen umgehen sollte. Die Krankheit wird ganz klar als Problem und eben Krankheit gesehen. ja eben als krankhafte Abweichung von der Norm. Und die Betroffenen selbst sehen das aber oft ganz anders und fühlen sich dadurch oft nicht so verstanden oder ernst genommen. Und das ist natürlich sehr schade. Wir sollten ja bei jedem Menschen ganz individuell schauen, was die Probleme sind und welche Lösungen helfen könnten. Und genau dabei sollten die Betroffenen natürlich auch mit einbezogen werden. Schließlich geht es um sie und ihr Wohlbefinden. Das Problem ist nur, wie soll man jemanden mit einbeziehen, wenn man so unterschiedlicher und gegensätzlicher Meinung ist? Also die einen denken, ich bin gar nicht krank, ich habe kein Problem. Und die auf der anderen Seite wird eben gesagt, nein, du bist krank, du brauchst Hilfe. Das ist natürlich sehr gegensätzlich und gerade bei solchen Erkrankungen, wo man sich selber nicht so krank fühlt, ist das natürlich dann wirklich schwierig, in einen konstruktiven Kontakt zu gehen. Und das Problem ist außerdem, dass viele Betroffene sehr ratlos sind und nicht so genau wissen, was für sie am besten ist. Oder ja, ihnen wird auch unterstellt, dass sie natürlich gar nicht wissen, was für sie das Beste ist. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man einfach mit diesem Thema konfrontiert wird. Und ja, woher soll man da eben Informationen bekommen? Und eigentlich sind ja die Betroffenen die eigenen Experten für ihre Erkrankung, weil sie kennen ihre individuellen Problematiken, weil die zu ihnen und zu ihrem Leben dazugehören. Natürlich können sie vielleicht nicht so genau alles analysieren oder auseinanderhalten, aber sie haben ja die Erlebnisse und die Wahrnehmungen und die muss man natürlich erstmal einem Therapeuten oder einer Therapeutin vermitteln. In diesem Zusammenhang habe ich nach der Folge zum Thema Schizophrenie auch eine ganz tolle E-Mail von einer Betroffenen bekommen, die von einer alternativen Behandlungsmethode geschrieben hat. Abseits von den gängigen Behandlungsmethoden, die ich hier meistens im Podcast vorstelle, gibt es nämlich natürlich noch andere, oft recht unbekannte Methoden. Ich glaube, ich muss nicht extra erwähnen, dass es auch eine Menge Quacksalber gibt, die falsche Versprechen machen oder ja sehr fragwürdige Methoden anbieten. Aber die gibt es ja irgendwie in jedem Bereich. Leider habe ich ja auch schon sehr schlechte Ärzte, Therapeutinnen und Psychiaterinnen kennengelernt, die mir eher geschadet als weitergeholfen werden. Also die gibt es ja leider in jedem Bereich, auch wenn man bei so typischen Ärzten das Gefühl hat, dass sie ja zumindest von der Ärztekammer oder sonst wem irgendwie überprüft werden. Aber eben auch da kann man leider Pech haben. Also, was ich sagen möchte, es gibt überall Menschen, die einem vielleicht vordergründig helfen wollen, aber vielleicht doch nicht genug Ahnung haben oder, wenn es eben auch um Geld geht, einen doch eher ausnützen und ja nicht weiterhelfen können. Aber zurück zur E-Mail. Eine von Schizophrenie betroffene Person hat mir per Mail von der erfahrungsfokussierten Beratung erzählt. Bei dieser Methode geht es nicht darum, dass ein Therapeut einem erklärt, wie man mit der eigenen Erkrankung umgehen soll, sondern die Betroffenen sind die Experten. Normalerweise wird sowas wie Stimmen hören bei Schizophrenie-Betroffenen ja als etwas Krankhaftes und Negatives gesehen. Bei der erfahrungsfokussierten Beratung wird das Phänomen an sich als etwas Positives gesehen, was einen Sinn hat. Hier besteht der Gedanke, dass die Stimmen aus einem bestimmten Grund da sind und zum Beispiel verdrängte Anteile und Erfahrungen widerspiegeln können. Daher schaut man sich die Stimmen genauer an bzw. hört zu, was sie zu sagen haben, redet mit ihnen und setzt sich eben auf eine ja sehr intensive Art und Weise damit auseinander. Das Fachpersonal steht einem bei dieser Arbeit natürlich unterstützend zur Seite, aber eben ohne dabei zu bewerten. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend und könnte mir vorstellen, dass man so eine Herangehensweise auch bei anderen Erkrankungen einsetzen könnte. Gerade wenn sich die Betroffenen nicht als so krank einstufen, macht es Sinn zu schauen, wie man sie am besten erreichen kann. Und das gelingt doch viel besser, wenn man mit statt gegen sie arbeitet, wenn man zeigt, dass man offen ist für andere Herangehensweisen und die Betroffenen ja und ihr Erleben auch wirklich ernst nimmt. Ich denke, ich werde mich dieser Thematik auf jeden Fall nochmal intensiver widmen. Ich dachte nur, ich lasse euch jetzt schon ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben. Das hat jetzt gerade in diese Folge ganz gut reingepasst, auch wenn es hier natürlich nicht um Stimmen hören geht bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung. Aber ja, alle Forschungsbereiche entwickeln sich ja ständig weiter und gerade in der Psychologie gibt es ja auch immer wieder neue Erkenntnisse und wieso sollten wir uns da nicht auch neue Therapiemöglichkeiten und Betrachtungsweisen anschauen, gerade in Bereichen, wo eine Therapie oder der Zugang zu einer Therapie einfach noch relativ schwierig ist, weil man zum Beispiel eben diese Krankheitseinsicht nicht hat. Ich selbst bin ja auch davon überzeugt, dass wir viel mehr ehemals selbst betroffene Menschen mit in die Behandlung und Begleitung von akut Betroffenen einbeziehen sollten, weil die sich dann einfach viel besser verstanden fühlen und es auch einfach ein anderes Gefühl ist, wenn man mit jemandem spricht, der dieselbe Erkrankung hatte oder hat, damit inzwischen aber sehr gut zurechtkommt, da kann man sich auf einer ganz anderen Ebene austauschen. Und ich bekomme ja auch von euch immer wieder die Rückmeldung, dass ihr euch sehr verstanden fühlt und ja, dass eben nochmal ein anderer Zugang ist, als wenn ich jetzt als reine studierte Expertin quasi hier von einem Thema erzähle, von dem ich natürlich schon irgendwie Erfahrung habe, aber eher eben durch die Erzählungen von Betroffenen oder eben durch die Literatur. Aber bevor ich mich jetzt noch in dieses Thema reinsteigere, verschiebe ich das lieber mal auf ein anderes Mal und belasse es jetzt erstmal bei diesen Informationen. So, ich denke, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in diese Form der Persönlichkeitsstörung geben, also in die paranoide Persönlichkeitsstörung. Wenn ich noch über die anderen Persönlichkeitsstörungen etwas intensiver sprechen soll, also zum Beispiel die ängstlich vermeidende, die zwanghafte und so weiter, ich habe euch ja alle in der 44. Folge vorgestellt, dann meldet euch gerne kurz mit eurem Wunsch bei mir. Ich denke, dass eigentlich jede Persönlichkeitsstörung eine eigene Folge verdient hat oder verdient hat. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Ich denke, es ist sinnvoll, über jede dieser Erkrankungen zu sprechen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß euer Interesse daran ist. Ich denke, ich werde auf jeden Fall zwischendurch mal noch ein anderes Thema in den Fokus stellen, wenn ihr tatsächlich über alle Persönlichkeitsstörungen noch etwas hören wollt, damit es jetzt nicht nur wochenlang um Persönlichkeitsstörungen geht. Und eventuell ist auch nochmal das ein oder andere Interview geplant. Ich schaue mal, was sich da machen lässt. Und ja, ich denke, etwas Abwechslung ist sicher nicht verkehrt. Aber wie gesagt, wenn ich euch eine Folge zu einer der bisher noch nicht so genau besprochenen Persönlichkeitsstörungen wünscht, dann gebt mir doch bitte eine kurze Rückmeldung dazu. Ihr findet mich bei Instagram unter innenleben.podcast oder ihr könnt mich per Mail kontaktieren unter innenlebenpodcast@gmx.de. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne auf patreon.de/innenleben tun. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute mit dazukommen. Ihr findet dort nicht nur die Umfragen, welchen Themen ich mich im Podcast widmen soll, sondern inzwischen auch eine Menge anderer Sachen wie Outtakes, ungekürzte Interviews und auch längere Zusatzinhalte, da habe ich heute auch schon drüber gesprochen, die ich extra dafür aufgenommen habe. Außerdem beantworte ich bei Patreon auch ausführlicher eure Fragen und versuche etwas schneller auf Nachrichten zu reagieren als kleines Dankeschön für eure Wertschätzung. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder bis zum nächsten Mal.